Wir stehen in Johannes 20. Es geht um Jesus Christus als den Auferstandenen. Wir lesen Johannes 20 ab Vers 19. Zunächst mal bis zum Schluss des Kapitels und dann gehen wir weiter zu Kapitel 21. Also wir sind immer noch an diesem ersten Tag der Woche, den wir schon in Kapitel 20, Vers 1 ausdrücklich erwähnt gefunden haben. Das ist der Auferstehungstag und entspricht in unserer Wochenzählung welchem Tag?
Sonntag.
Sonntag, ja. Der erste Wochentag, der Sonntag, ist der Tag der Auferstehung und des Sieges. Und darum wird im Weiteren des Neuen Testaments dieser Tag zum Festtag der Christen. Im Neuen Testament finden wir überhaupt keine Festtage, die für die Christen vorgeschrieben sind. Außer dem Tag des Herrn, dem Tag der Auferstehung. Also man kann aus der Bibel überhaupt nicht ableiten, dass Christen irgendwelche Festtage einhalten müssten. Der einzige, der als christlicher Festtag wirklich im Neuen Testament festgeschrieben ist, das ist der Tag des Herrn. Das ist etwas Wiederholung vom letzten Mal. Wo finden wir diesen Ausdruck, Tag des Herrn, in dem Sinn? Wie?
In dem Psalm?
Nein, also im Neuen Testament.
1. Korinther 11 und Offenbarung 1.
Ich bin mit der Offenbarung 1 einverstanden, mit 1. Korinther 11 nicht. Aber wir werden gleich sehen, warum. Dort steht etwas ganz Ähnliches, ja. Offenbarung 1, Vers 10. Johannes war auf der Insel Patmos. Am Sonntag bekam er die Offenbarungen der Apokalypse. Und das wird so umschrieben. Wer liest Vers 10?
Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus.
Das reicht, danke. Also hier haben wir den Ausdruck der Tag des Herrn. An sich findet man den Ausdruck der Tag des Herrn noch an vielen anderen Stellen. Ja? Im Neuen und im Alten Testament. Der Tag des Herrn an all diesen anderen Stellen bezeichnet den Tag des Gerichts, wenn Jesus Christus als König der Könige und als Richter der Welt wiederkommen wird, um seine Herrschaft hier aufzurichten, weltweit. Aber hier, Offenbarung 1, Vers 10, steht im Grundtext ein anderer Ausdruck. Kyriake Hemera bedeutet der dem Herrn gehörige Tag. Das ist ein anderer Ausdruck als, wenn in 2. Petrus 3 zum Beispiel steht, der Tag des Herrn, Hemera tu Kyriou. Das ist ganz anderes. Also, Kyriake Hemera heißt der dem Herrn gehörige Tag und bezeichnet eben den ersten Tag der Woche. Den Tag, den die Christen also seit dem ersten Jahrhundert besonders als Feiertag benutzt haben. Es gibt kein Sabbatgebot für den Sonntag. Also das Neue Testament spricht nicht irgendwie, wie das mit der Arbeit und so ist. Denn der Tag des Herrn ist kein verschobener Sabbat. Der Sabbat ist etwas ganz anderes. Das ist der Festtag, den Gott eingesetzt hat als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Und der Tag des Herrn ist einfach der Tag, der ganz speziell dem Herrn geweiht ist. Und darum haben die ersten Christen sich auch besonders an diesem Tag versammelt als Gemeinde. Wir sehen in Apostelgeschichte 2, da versammelten sich zunächst die frühen Christen ab Pfingsten jeden Tag. Können wir das kurz aufschlagen? Apostelgeschichte 2. Ja, Vers 42 und 46.
Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten.
46.
Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise in Frohlocken und in Einfalt des Herzens.
Jawohl. Hier in dieser ersten Zeit hatten sie jeden Tag Zusammenkünfte und die Apostel haben diese jungbekehrten jüdischen Christen unterwiesen. Das war möglich darum, weil man eine Art Gütergemeinschaft pflegte. Die Reichen unter den Christen haben nach und nach Grundstücke verkauft und Häuser, haben den Betrag, den Erlös, den Betrag des Verkaufs in die Zentralkasse, den Aposteln, übergeben. Und von da aus wurde es verteilt, dass jeder genügend Nahrungsmittel bekam. So war das möglich in dem ersten Jahr bis zur Steinigung von Stephanus, dass alle Christen so tagtäglich sich versammeln konnten und sie wurden da von den Aposteln unterwiesen. Das war also ein Jahr Bibelschule, kann man sagen. Dann kam die Verfolgung mit der Steinigung des Stephanus und sie wurden vertrieben und begannen an verschiedenen Orten Gemeinden zu gründen. Apostelgeschichte 8. Und da waren die in diesem Jahr schon so gut gegründet, dass die in der Lage waren, neue Gemeinden zu beginnen. Also das war eine besondere Zeit. Nachher war das nicht mehr so einfach möglich, dass man überall jeden Tag zusammenkommen konnte. Und so lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, als Paulus nach Troas kam, 20 Vers 7, liest dir das jemand vor, bitte?
Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte.
Ja, bis dahin. Also am ersten Tag der Woche, da waren sie versammelt und das Ziel war, das Brot zu brechen. Das heißt, das Abendmahl zu feiern. Das hat man also ganz speziell eben am dem Herrn gehörigen Tag gefeiert. Und so haben die Christen also ganz besonders an diesem Tag geschaut, dass sie mit ihrer Arbeit und so zurechtkamen, dass sie dort besonders Zeit reservieren konnten. Denn der Sonntag war ja nicht einfach frei in der alten Welt, so wie das bei uns heute ist. Aber so mussten sie sich einrichten, dass sie Zeit fanden, um die Zusammenkünfte am ersten Tag der Woche zu besuchen, um da das Brot zu brechen und das Wort Gottes zu hören. Und nun, jemand hat gesagt, der Tag des Herrn wird erwähnt in Offenbarung 1,10 und noch 1. Korinther 11. Aber was ist das in 1. Korinther 11, was man dort findet?
Das ist Mahl des Herrn.
Ja, ganz genau. Und zwar, wenn wir das kurz aufschlagen, das Abendmahl des Herrn. 1. Korinther 10, Vers 20. Lesen Sie das gleich mal vor.
Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahl Essen.
Ja, sie haben das also nicht richtig gemacht, da in Korinth. Aber der Apostel nennt hier das Abendmahl des Herrn Abendmahl. Und da haben wir auch dieses Wort, dieses gleiche Wort Kyriake oder männlich Kyriakos, wie in Offenbarung 1, Vers 10. Also wörtlich heißt es hier, das dem Herrn gehörige Mahl. Und in Offenbarung 1,10, der dem Herrn gehörige Tag. Und dieser Ausdruck, dem Herrn gehörig, kommt also nur im Neuen Testament an diesen zwei Stellen vor. Und wir haben nun gesehen, dass also der Tag des Herrn der bevorzugte Tag wurde, um das Abendmahl zu feiern. Und so passt das also schon sehr gut. Das dem Herrn gehörige Mahl und gehört irgendwie zusammen mit dem Herrn gehörigen Tag.
Ich habe nochmal eine Rückfrage zur Apostelgeschichte 2. Da steht, dass sie im Tempel sich trafen.
Ja.
Wurden sie anfänglich toleriert von den Juden? An sich hatten sie sich doch gefürchtet, wie zu lesen war, dass sie sich in verschlossenen Türen trafen.
Das war noch am Auferstehungstag.
Ja.
Und in der ersten Zeit, auch eine Woche später, werden wir gleich noch sehen.
Ja.
Aber mit Pfingsten änderte sich alles. Mit Pfingsten wurde aus diesen einst verängstigten und schüchternen Jünger wurden plötzlich Männer, die wirklich hinstehen konnten.
Ja.
Wir kommen aber auf dieses Thema zurück. Und so hat Petrus ja gerade am Pfingsttag eine Rede vor dem Volk gehalten, vor den Volksmengen, mit einer Freimütigkeit, wie wir das eben vorher nicht finden. Pfingsten ändert alles mit dem Kommen des Heiligen Geistes. Und wir werden gleich noch sehen, das hängt auch zusammen mit den Beweisen für die Auferstehung, dass die Jünger so verändert wurden. Und so haben sich die ersten Christen einfach öffentlich versammelt im Tempel, und zwar in einer ganz bestimmten Halle. Die wird erwähnt in Apostelgeschichte 5, Vers 12. Können Sie das gleich vorlesen?
Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos.
Ja, die Säulenhalle Salomos, das war die Osthalle des Tempelbezirks, also entlang dieser Mauer, wo heute das Goldene Tor ist. Entlang dieser Mauer im Innenbereich war die Säulenhalle Salomos. Da hatten die Christen also einen Versammlungsort zur Verfügung, der etwa 250 Meter lang war, mit Zederndecke, ganz toll, mussten keine Miete bezahlen. Und da konnten eben diese Tausenden von Leuten konnten hier zusammenkommen. Allein am Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bekehrten sich ja 3000, 241. Und dann stieg die Zahl sehr schnell auf 5000 Männer, Kapitel 4, Vers 4. Bei den 3000 wird nicht unterschieden, ob es Frauen oder Männer waren. Bei der Zählung 4,4 werden nur noch die Männer gezählt, da kommen also noch die Frauen dazu. Ja, wo will man die Leute alle unterbringen, wenn die zusammen sich versammeln möchten? Und so hatten sie sich eben in der Säulenhalle Salomos getroffen. Und weiter haben sie dann aber in den Privathäusern zusätzliche Zusammenkünfte gehabt. Ja, also dieser Mut, der ist wirklich auffällig. Und das wollen wir gleich im Zusammenhang sehen mit der Auferstehung. Wenn wir zurückkehren zu Johannes 20, 19, da finden wir also zuerst mal die Jünger verängstigt zusammen, die Türen geschlossen, aus Furcht vor den Juden. Das heißt vor den führenden Juden. Die Jünger befürchteten, dass jetzt nach der Kreuzigung ihres Herrn eine Verhaftungswelle durchgeführt werden könnte und dass sie mindestens in den Knast, wenn nicht auch noch gekreuzigt würden. So waren die beieinander. Und das macht das Ganze umso dramatischer, wenn wir dann gelesen haben, Johannes 20, Vers 19b, kam Jesus und stand in der Mitte und sprach zu ihnen: Friede euch, Shalom Alechem. Und das ändert alles. Wer liest nochmals Vers 20?
Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen.
Ja, also die Begegnung mit dem Auferstandenen verändert diese Jünger. Völlig.
Ich habe da eine Frage.
Ja?
Das war zu der Mitte. Mir ist das mal aufgefallen. Ich weiß nicht, inwieweit das übereinstimmt. Mhm. Deswegen die Frage auch, der Messias steht ja auch im Griechischen und da gibt es diese Wortstimme. Ja.
Ja.
Und Messos ist ja die Mitte. Der Messias kommt ja aus der Mitte Gottes, aus der Gegenwart Gottes. Und das sind auch viele andere Bereiche, wo zum Beispiel der Vermittler, der Querbalken am Kreuz ist damit auch gemeint. Auch diese öffentliche Zuschaustellung und auch, dass sich der Scheidevorhang teilt von oben nach unten und auch, dass es mittags dann an einem Kreuzigungstag dunkel wurde. Ja,
ja. Ja. Der Mitten des Tages, ja.
Ja, das wird ja auch im Alten Testament auch schon vorgeschattet, ja. Wie hängt das zusammen, ja, dass der Messias die Mitte ist? Ja,
ja gut, es ist so, Jesus Christus bildet in den Ratschlüssen Gottes das Zentrum. Darum findet man in Offenbarung 5 auch den Herrn Jesus beschrieben als das Lamm in der Mitte des Thrones. Ja. Und das erklärt auch die tiefere Bedeutung, Jesus Christus wurde gekreuzigt inmitten von zwei Verbrechern. Ja. Und Sie haben verschiedene weitere Dinge erwähnt, aber das eine, wenn Sie sagen Messias, könnte man von Mesos griechisch ableiten, das ist nicht richtig. Denn Messias ist ein hebräisches Wort, Mashiach, das aber die Griechen eben als Messias aussprachen. Weil im Griechischen gibt es kein Sch-Laut. Also man kann gar nicht, auf Griechisch kann man nicht schreiben Messias. Ja? Und auch die Griechen heute, die können ja das Sch nicht sagen. Die sagen, wenn sie Deutsch lernen, sie hätten Fisch gegessen. Und von daher kommt also Mashiach, schreibt man im Griechischen dann als Messia. Und oft hängt man im Griechischen dann bei fremden Wörtern noch ein S an. Darum sagt man im Griechischen nicht Elia, sondern Elias. Nicht Jeremia, sondern Jeremias. Nicht Mose, sondern Moses. Von daher kommt dieses S. Und bei Messia eben nicht Messia, sondern Messias. Aber das hat also mit dem Wort Mitte nichts zu tun. Aber sachlich stimmt es natürlich, Christus ist in Gottes Gedanken der Mittelpunkt all seiner Ratschlüsse. Und darum haben wir auch hier eben, er stand in der Mitte. Und was wir hier finden, diese Zusammenkunft, die Jünger sind versammelt, am ersten Tag der Woche, am Tag des Herrn, der Herr kommt in ihre Mitte und sie freuen sich am Herrn und sie sehen den Herrn in seiner Herrlichkeit. Das entspricht genau dem, was Gott eigentlich sich gedacht hat über eine Gemeindezusammenkunft. In Matthäus 18, Vers 20, schlagen wir mal auf.
Das hat mich im Grunde auch darauf gebracht, ja, wie das zusammenhängt, weil er im Grunde gerade was so sagt, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen.
Ja. Jawohl.
Da bin ich in ihrer Mitte.
Ganz genau.
Das,
ganz
das genau. Hat mich so angestoßen. Ja.
Und das ist eben Gottes Plan. Christus muss im Zentrum stehen. Also der Herr hat verheißen den Jüngern, bevor die Gemeinde am Pfingsttag überhaupt entstanden war, denn wo zwei oder drei versammelt sind, wörtlich, zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Und jetzt haben wir hier den Herrn in der Mitte. Also die Jünger kamen zu dieser Zusammenkunft, kann man sagen, mit verängstigten Herzen. Und die Begegnung mit dem Herrn in der Mitte verändert alles. Bringt ihnen Freude, er spricht ihnen Frieden zu. Und sie sehen Jesus Christus in seiner Herrlichkeit. Der Herr spricht weiter zu ihnen, Vers 21. Welchen Auftrag gibt er da? Welcher Auftrag wird hier vermittelt?
Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich.
Ja, jetzt mit anderen Worten, was ist das für ein Auftrag? Missionsauftrag, ganz genau. Und zwar wird der Missionsauftrag sehr adelig umschrieben. Denn der Herr sagt, gleich wie der Vater mich ausgesandt hat. Also so wie Gott seinen Sohn geschickt hat in diese Welt, sollen nun die Nachfolger, die Jünger Jesu, diesen Sendungsauftrag übernehmen. Denn er, der Herr, würde wieder zurückgehen in den Himmel. Das hatten wir ja schon letztes Mal gesehen bei der Botschaft für Maria Magdalena. Der Herr sagt zu ihr in Vers 17, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Und er sagte ihr, rühre mich nicht länger an. Also er wollte ihr damit sagen, nicht, sie durfte ihn nicht berühren damals, sondern er sagte, hör jetzt auf, ich gehe weg, ich werde nicht mehr hier sein auf der Erde. Er sagt, rühre mich nicht länger an, denn ich bin noch nicht aufgefahren. Und so sollte jetzt eine Zeit kommen, wo der Herr im Himmel ist, aber seine Nachfolger sind hier auf der Erde. Und da müssen sie seinen Auftrag übernehmen. Als Missionsauftrag. Gleich wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Das ist also ganz gewaltig, dieser Vergleich der Sendung der Christen in diese Welt mit der Sendung des Sohnes in diese Welt. Das würden wir nicht wagen, so zu vergleichen, aber der Herr hat so gesagt.
Ja? Zugedacht hat,
ja.
Als eigentlich nach dem Sündenfall das dann tatsächlich war.
Ganz genau, durch den Sündenfall hat der Mensch diese Rolle des Herrschens über die Erde hat er eingebüßt, ja?
Ja, ja.
Ganz genau. Und jetzt auch, jetzt wird hier eigentlich aber noch für eine viel höhere Sendung, als überhaupt bei der Schöpfung, dem Menschen, dem gläubigen Menschen übertragen. Ja, genau. Gehen wir weiter zu Vers 22. Jetzt kommt ein ganz schwieriger Vers. Warum schwierig?
Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist.
Ja, also bis dahin. Warum ist diese Stelle schwierig?
Weil doch Pfingsten erst kommt.
Ja, Pfingsten sollte ja erst wie viele Tage nach diesem Ereignis sein?
50. Ja, das ist ja das.
Wie viel?
50.
50. 50. 40 Tage später die Himmelfahrt, 50 Tage später Pfingsten, ja. Damit fiel Pfingsten auf welchen Wochentag? Wie? Nein, wieder ein Sonntag. Inklusiv gezählt, ja? Nicht wahr? Das Pfingstfest war ja ein jüdisches Fest, das Gott schon Israel gegeben hatte, 3. Mose 23. Das war das Fest der Wochen. Da musste man 7 Wochen zählen. Und der 50. Tag war dann ein besonderer Festtag. Und wenn man eben von diesem Sonntag zählt, dann kommt man eben wieder als 50. Tag auf einen Sonntag. Also die Gemeinde wird gegründet am Tag des Herrn. Eben an diesem Tag, der die Gemeinde charakterisiert, so wie der Sabbat das Volk Israel charakterisiert hat. Und ein Unterschied liegt auch in der Lebenshaltung. Israel, charakterisiert durch den Sabbat, ging in die Woche hinein und lebte auf den künftigen Tag der Ruhe hin. Das war der 7. Tag. Und so hatte Israel die Verheißung, einmal wird der Messias kommen. Einmal wird der Messias das Problem der Sünde lösen. Einmal wird der Messias uns zur Ruhe bringen. So war das ein Leben hin in der Erwartung auf die Erfüllung einer künftigen Verheißung. Aber das Christentum geht aus von dem vollbrachten Werk des Messias am Kreuz. Und so geht der Christ eben aus der Erfüllung heraus in die Woche. Und so ist dieser wichtige Festtag eben der 1. Tag der Woche. Da sehen wir auch wieder, dass der Sonntag ist nicht ein verschobener Sabbat, sondern es ist etwas ganz anderes. Es ist eben typisch christlich, typisch für die Gemeinde Gottes. Ja, aber jetzt haben wir eben das Problem, der Heilige Geist wurde ja erst ausgegossen am Pfingsttag, 15 Tage später, und hier sagt der Herr, empfanget Heiligen Geist. Nun, was mal festgestellt werden muss, es heißt im Griechischen nicht, empfanget den Heiligen Geist. Die alte Elberfelder hat das gekennzeichnet, indem der Artikel den, wir müssen das im Deutschen einsetzen, weil sonst ist es kein richtiges Deutsch, das den ist dort kursiv gedruckt, damit man merkt, aha, eigentlich steht empfanget Heiligen Geist.
Wenn der, steht kein, wie? Bei mir steht es empfangt Heiligen Geist.
Ah, ist es so? Ja, ah, ja, ja, gut. Also, kein Problem. Der Heilige Geist wird manchmal mit Artikel, manchmal ohne Artikel erwähnt. Aber es ist jedenfalls so, wenn der Artikel steht, ist mehr die Betonung auf der Tatsache, dass er eine Person ist. Ja? Und wenn steht Heiliger Geist, ist mehr der Akzent auf der Kraft Gottes. Nun kommt noch dazu, Pneuma, Geist, heißt Geist, Hauch, Wind. Und so kann das bedeuten, empfangt Heiligen Geist oder empfangt Heiligen Hauch. Und der Herr haucht ja in sie. Der auferstandene Christus haucht in seine Jünger. An welches Ereignis im Alten Testament könnt ihr das erinnern? Ja, und zwar 1. Mose 2. Vers 7. Kann das bitte jemand lesen?
Da machte der Herr den Menschen aus Erde, vom Acker, und blies ihm den Boden des Lebens in seine Nase.
Und jetzt kommt es.
Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen.
Jawohl, oder eine lebendige Seele. Also, Gott hat das natürliche Leben dem Menschen eingehaucht. Und jetzt geht es hier um das Auferstehungsleben. Das haucht der Herr seinen Jüngern ein. Also die Parallele ist, 1. Mose 2, der natürliche Mensch, das natürliche Leben, und jetzt Johannes 20, der erneuerte Mensch empfängt das Auferstehungsleben. Darum ist es also nicht das eine Vorwegnahme von Pfingsten, sondern es ist etwas anderes, sachlich zu unterscheiden. Dann kommt noch ein schwieriger Vers, Vers 23.
Ja, nochmal eine Frage, der Vers 22, ist das eine Vorausschattung oder ist das ein Symbol oder irgendwie ein Zeichen oder wie muss ich das verstehen?
Nein, sondern es ist wirklich, jetzt ist der Auferstandene da vor ihnen, am selben Tag. Er ist aus dem Tod auferstanden und stirbt nie mehr. Und nun gibt er dieses, die Kraft dieses Auferstehungslebens, gibt er seinen Jüngern weiter. Das könnte man vergleichen mit dem, was der Herr schon gesagt hatte in Johannes 10, Vers 10.
Wer liest? Ist das doch eine Vorwegnahme von Pfingsten, in gewisser Weise.
Nein, weil das Leben aus Christus darf man nicht verwechseln mit dem Heiligen Geist. Das sind zwei verschiedene Dinge. Der Besitz des ewigen Lebens ist nicht das gleiche wie der Besitz des Heiligen Geistes. Denn schon im Alten Testament bekamen Menschen Leben aus Gott, wenn sie sich bekehrten. Aber sie hatten nicht den Heiligen Geist bleibend innewohnend, wie das die Gläubigen heute haben. Also Johannes 10, Vers 10, liest das jemand vor?
Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben.
Jawohl, dass sie Leben haben. Dieses Leben ist Jesus Christus selbst. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber der Herr hat dieses Leben, gibt dieses Leben den Gläubigen. Aber nun sagt er, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Also die Qualität dieses neuen Lebens war eine ganz neue ab der Auferstehung. Weil nun Christus eben auferstanden war, hat eben dieses Leben die Qualität des Auferstehungslebens bekommen. Und das hat der Herr ihnen eingehaucht. Also das ist zu unterscheiden, Christus unser Leben. Paulus kann sagen, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Also Christus in uns ist das ewige Leben. Der Heilige Geist in uns, das ist die göttliche Kraft, die uns hilft, dass das ewige Leben sich in uns entfaltet. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Wobei es natürlich so ist, wenn jemand sich bekehrt, dann bekommt er das ewige Leben und auch in dem Moment den Heiligen Geist. Aber damals war das noch gestaffelt. Sie hatten das ewige Leben und erst am Pfingsten bekamen sie den Heiligen Geist. Gut, jetzt kommt eben der nächste schwierige Vers. Vers 23, wer liest nochmals?
Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemandem behaltet, so sind sie ihm behalten.
Ja, also was ist das Schwierige hier?
Gott allein kann Sünden vergeben.
Jawohl, so steht es auch in Markus 2, haben die Pharisäer das richtig gesagt. Nun, wie muss man diesen Vers erklären? Der Herr spricht also hier zu den Aposteln. Und wir sehen so ein Beispiel, Apostelgeschichte 8. Da kamen Samariter zum Glauben und ließen sich taufen. Unter diesen Getauften war ein Simon, ehemaliger Magier. Liest jemand Apostelgeschichte 8, Vers 18?
Als aber Simon sah,
das durch die Auflegung der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte ihnen Geld.
Ja, noch weiter, bitte.
Und sagte, gebt auch mir diese Macht, dass der, dem die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Dem ich die Hände auferlege, auch der Heilige, den Heiligen Geist empfange.
Jawohl, noch ein paar Verse weiter.
Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tu nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit bist.
Jawohl. Also, da wird offenbar, dass dieser Simon sich gar nicht richtig bekehrt hat. Der hat das schon äußerlich angenommen, aber da wird deutlich, dass dieser Mann immer noch in der Sünde verstrickt war. Und darum sagt Petrus ihm auch, ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Und so hat Petrus ihm eben die Sünde behalten, indem er ihm eben die Vergebung absprechen konnte. Aber er sagt ihm, er solle Buße tun. Und wenn eben so jemand Buße tut und wirklich Reue zeigt, dann hätte Petrus dann eben Vergebung zusprechen können. Es geht also nicht darum, dass sie in göttlicher Autorität Sünden vergeben oder nicht vergeben, sondern dass sie aufgrund des vollbrachten Werks des Herrn Jesus am Kreuz jemandem Vergebung zusprechen können oder eben absprechen können. Und etwas Ähnliches finden wir hier wird zu den Aposteln gesagt, die eine besondere Autorität hatten. Und wir haben das Beispiel Apostelgeschichte 8 von dem Apostel Petrus. Aber etwas Ähnliches finden wir in Matthäus 18, bei der Gemeinde. Da geht es um den Fall, dass jemand aus der Gemeinde exkommuniziert, ausgeschlossen werden muss. Wegen Sünde. Matthäus 18, Vers 17. Oder lesen wir des Zusammenhangs wegen schon von Vers 15.
Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden bindet werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein.
Jawohl. Dieses Binden und Lösen, das kennen wir aus der Sprache der Rabbiner. Also, wenn jemand aus der Synagoge ausgeschlossen wurde, dann war gewissermaßen die Sünde auf ihn gebunden. Und wenn er umkehrte, dann konnte man ihn wieder aufnehmen und das war ein Lösen. Und hier geht es nur um die Gemeinde, die auch diese Autorität hat. Also wenn jemand in der Sünde verharrt und nicht umkehren will, auch nicht auf die Gemeinde hört, dass dann die Gemeinde ihn letztlich ausschließen muss. Da wird die Sünde auf ihn gebunden. Und wenn er umkehrt und Buße tut, dann kann die Gemeinde wieder lösen. Aber es ist nicht so, dass die Gemeinde an sich Macht hat, zu vergeben oder nicht zu vergeben, aber sie tut es auf der Grundlage, ob jemand wirklich Buße tut oder nicht.
Kann man also auch sagen, dass man denjenigen mit seiner Schuld im Grunde konfrontieren muss, dass er sich damit auseinandersetzen muss, dass die Erkenntnis überhaupt kommt, ja, das ist falsch, was ich getan habe.
Ja, natürlich, ganz genau. Aber dann ist es wichtig, er muss das mit der Gemeinde in Ordnung bringen. Also wenn jemand zu Recht von einer Gemeinde ausgeschlossen ist und dann denkt er, ja gut, ich ordne das für mich selbst, aber die Gemeinde geht mir gar nichts an, dann ist quasi dieses Gebundensein, das lastet auf ihm. Und er muss das mit der Gemeinde ordnen und dann kann sie lösen.
Ist es bei
bei Ananias und Sapphira auch so.
Ja, gutes Beispiel. Dort, aber dort wieder in apostolischer Autorität. Bei Petrus, nicht? Das war nicht die Gemeinde, sondern Petrus, Apostelgeschichte 5. Wo er also Ananias zur Rede stellt und er tot umfällt und dann auch die Frau, nicht? Ja, das ist genau wieder so ein Fall, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Wie steht das im Zusammenhang mit dem Kapitel 16, 19? Ist der Petrus speziell auch damit behalten?
Ja, das ist eigentlich eine Vorwegnahme. Wobei der Herr das dort nur zu Petrus sagt. Ja. Und jetzt in Johannes 20 sagt er es all den Jüngern, die da zusammen waren, den Aposteln. Also kann die Stelle, oder gibst du es schnell an, Peter?
Matthäus 16, 19, glaube ich.
Ja.
Die katholische Kirche machte das sich zu eigen.
Ja, ganz genau. Und lies es doch mal schnell vor.
Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmel gelöst sein.
Jawohl. Also das übrigens noch die Schlüssel des Reiches der Himmel. Das Reich der Himmel im Matthäusevangelium ist das gleiche wie in den anderen Evangelien das Reich Gottes. Das ist nicht im Himmel, sondern es ist hier auf der Erde. Das ist der Bereich da, wo Christus unter Menschen regiert. Überall da ist Reich Gottes. Und nun sagt der Herr zu Petrus, ich gebe dir die Schlüssel für das Reich Gottes. Und das hat Petrus dreimal angewendet. Am Pfingsttag hat er gepredigt. Und da kamen 3000 Juden zum Glauben und wurden der Gemeinde hinzugefügt. Da hat Petrus den Juden das Reich Gottes aufgeschlossen. Später in Apostelgeschichte 8 kommen Samariter zum Glauben. Und als sie sich bekehrt hatten, da hatten sie noch nicht den Heiligen Geist bekommen. Erst als Petrus und Johannes von Jerusalem kamen und ihnen die Hände aufgelegt haben, zum Zeichen, wir Samariter und Juden, obwohl wir früher immer ein getrenntes Volk waren, gehören zusammen. Ja? Das Zeichen der Identifikation. Und erst als die Samariter das akzeptiert haben, wir sind eine Einheit mit den jüdischen Gläubigen, hat Gott mit dem Heiligen Geist geantwortet. Und da hat Petrus das Reich Gottes den Samaritern aufgeschlossen. Und später bekommt ja Petrus in Apostelgeschichte 10 diese Vision, dass nun auch das Evangelium zu den Heiden gehen soll. Und er muss zu Cornelius, einem römischen Hauptmann, gehen. Der hat also nun wirklich gar keinen Bezug zu Israel. Die Samariter hatten noch ein bisschen israelitisches Blut, war ein Mischvolk. Aber diese Römer gar keinen Bezug. Und da predigt Petrus und diese Römer kommen zum Glauben und empfangen den Heiligen Geist. Und da hat Petrus den Heiden das Reich Gottes aufgeschlossen. Und eben dann der weitere Hinweis, dass über das Binden und Lösen, das haben wir diese Beispiele bei Ananias und Sapphira und bei Simon dem Magier. Ja, gehen wir weiter. Johannes 20, Vers 24. Thomas war bei dieser Zusammenkunft nicht dabei und er glaubt das seinen Freunden nicht, dass der Herr lebt. Er ist sehr skeptisch und sagt, nur wenn ich die Wundmale des Auferstandenen berühren und sehen kann, dann werde ich glauben, dass Christus auferstanden ist. Nicht wahr? Es gibt so viele Leute heute, die denken, ja, diese Jünger, die waren sehr leichtgläubig und sehr mythisch veranlagt. Darum konnten die an eine Auferstehung von Christus glauben. Aber was wir hier als Bild beschrieben finden, ist gerade das Gegenteil. Sehr, sehr skeptisch. Und absolut nicht bereit, auf das Zeugnis anderer, die sagten, wir haben ihn gesehen, einzugehen. Er sagt, nur wenn ich das selber sehe. Mit meinen eigenen Augen, wenn ich das sogar berühre, dann kann ich glauben, dass Christus auferstanden ist. Sehr interessant, vor vielen Jahren hat ein großer Anwalt der Agnostiker war, sich vorgenommen, ich werde ein Buch schreiben über die Auferstehung Jesu Christi, dass das alles nicht stimmt. Und da hat er begonnen, die Evangelien zu studieren und ist überzeugt geworden, dass es eben doch stimmt, wurde ein Christ. Und da hat er ein Buch geschrieben, das heißt, Wer rollte den Stein? Und als Jurist hat er festgestellt, das, was hier in den Evangelien als Zeugnis gegeben ist, das ist so überzeugend. Juristisch gesehen ist das ganz eindeutig bewiesen. Ich meine, wir müssen nur eben Folgendes überlegen. Wenn der Leib Jesu von den römischen Soldaten oder von anderen Feinden gestohlen worden wäre, ja, dann hätten sie den garantiert später öffentlich vorgewiesen, um zu zeigen, der Glaube der Christen ist falsch. Hätten die Jünger den Leib Jesu gestohlen, dann wäre es undenkbar, dass die später einen solchen Mut an den Tag gelegt hätten, wie sie das dann eben ab Pfingsten getan haben und bereit waren, für diesen Glauben an den auferstandenen Jesus zu sterben. Hätten sie den toten Leib gehabt, dann wären sie nie bereit gewesen, dafür für ihren Glauben zu sterben. Also diese ganzen Fakten, die sprechen dafür, die Auferstehung muss eine Tatsache gewesen sein. Und eben auch die Tatsache, dass diese Jünger so völlig verändert worden sind. Ganz andere Menschen sind, zuerst so eben verängstigt und dann eben entschieden bis in den Tod. Das spricht ganz klar für die Wahrheit dieser Berichte. Und daneben, dass wir sehen, das waren nicht einfach so leichtgläubige Menschen, sondern die mussten auch die Fakten haben. Aber sie haben die Fakten eben zur Kenntnis genommen. Und sie haben also mit dem Auferstandenen gesprochen. Sie haben ihn berührt. Sie haben mit ihm zusammen gegessen. Das war so völlig überzeugend. Paulus schreibt, über 500 Männer haben ihn gesehen. 1. Korinther 15. Und da gibt es Leute, die sagen, ja, das war wahrscheinlich so eine Massenhysterie. Ja, aber das 500 Männer gleichzeitig, sagt Paulus, die gleiche Sinnestäuschung haben, das braucht ja schon ein bisschen Fantasie, oder? Dass man sowas glaubt. Aber Paulus kann sagen, 500 haben ihn miteinander gesehen und viele von denen sind immer noch am Leben, also konnte man zur Zeit von Paulus auch immer noch konsultieren, als er 1. Korinther 15 schrieb. Ja, also wir haben wirklich eben Berichte von Augenzeugen. Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, war ein Augenzeuge. Und da können wir uns darauf abstützen. Aber es ist ja schon komisch, die Leute, die ein Johannesevangelium kritisieren, obwohl wir beweisen können, dass es aus dem ersten Jahrhundert stammt, dieselben Leute sind bereit, einen Roman mit dem Titel Sakrileg von Dan Brown zu glauben. Ich meine, wer informiert sich eigentlich mit Romanen über Tatsachen? Ich meine, das ist ja schon ein Affront. Wenn ich etwas wissen will, was faktisch ist, dann gehe ich nicht, dann kaufe ich nicht einen Roman. Wenn man ein Geschichtchen lesen möchte, dann kann man einen Roman kaufen. Aber nicht, wenn man Fakten wissen möchte. Und dann gründet sich Dan Brown eben auf gnostische Evangelien. Das sind also gefälschte Evangelien ab dem 2., 3. Jahrhundert. Also geschrieben von Leuten, die nicht dort waren, denn diese Gnostiker kommen aus Ägypten, aus Leuten, die viel später lebten. Und diese Leute waren Lügner, denn die haben geschrieben unter falschem Namen. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium aus Ägypten. Das wurde geschrieben um 140 nach Christus, nach wissenschaftlicher allgemeiner Datierung. Ja, um 140 war Thomas schon längst tot. Der letzte der Jünger, der Apostel, war Johannes, der starb ums Jahr 100. Das war wirklich der allerletzte. Eine Fälschung. Dann das Petrus-Evangelium und jetzt das Judas-Evangelium, das ja, man ja schon vor Jahren entdeckt hat, aber jetzt wurde das in den Medien groß verbreitet. Das ist ein Text aus dem 2. Jahrhundert. Die Handschrift, die man gefunden hat, die stammt etwa aus dem 3. Jahrhundert. Und das nehmen die Leute und denken, jetzt haben wir ganz neue Informationen, wer Judas wirklich war. Aber was denken diese Leute? Wir müssen doch Quellen haben von Augenzeugen aus der Zeit und die müssen wir ernst nehmen und nicht Quellen von Leuten, die viel später geschrieben haben und offensichtlich Lügner waren, die unter falschem Namen schreiben konnten. Und das Eindrückliche ist, dass die frühen Christen alle diese gefälschten Evangelien, im Ganzen gibt es etwa 30, die haben sie alle verworfen. Kein einziges von diesen ist in unsere Bibel hineingekommen. Und das zeigt doch schon etwas, dass die Leute in der Antike, das waren nicht so, wie man meint, so leichtgläubige und oberflächliche Leute, die haben ganz genau geforscht. Denn es war immer entscheidend, eine Schrift, um sie als Neues Testament zu anerkennen, musste von einem Apostel Jesu Christi geschrieben sein, also von einem, nachweislich von einem der Zwölfe, oder von Paulus, dem Apostel für die Heiden, oder von einem Propheten, der durch die Apostel anerkannt war, wie zum Beispiel Lukas, Markus, der Schreiber des Judasbriefes und Jakobus. Und so wurden nur diese Bücher anerkannt und all die Fälschungen haben sie verworfen. Und die Leute, die denken, wir leben in einem wissenschaftlichen Zeitalter, die fallen auf einen Roman herein. Das ist ja schon unglaublich. Ja gut, es ist Zeit für Pause. In Vers 26 sind wir nun eine Woche weiter. 8 Tage später, also wieder der Tag des Herrn. Die Jünger sind wieder versammelt beieinander. Thomas ist mit dabei. Und wieder kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren.
Also ein bisschen fürchten sie sich immer noch.
Ja, diese Angst ist also nach einer Woche immer noch nicht vorbei. Aber der Herr kommt wieder in der Mitte und der gleiche Wunsch, Shalom Alechem, Friede euch. Man hat ja manchmal das Gefühl, wenn der Herr so durch verschlossene Türen oder trotz verschlossenen Türen erscheinen kann, dass dieser Körper irgendwie nur geistig war, nicht ein wirklicher Körper. Aber in Lukas 23 sehen wir, dass der Herr wirklich leibhaftig und nicht irgendwie geistig auferstanden war. In Lukas 24 lesen wir Verse 36 und folgende.
Während sie aber dies redeten, stand er selbst in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Sie aber erschraken und wurden von Furcht erfüllt und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr bestürzt? Warum steigen Gedanken auf in eurem Herzen? Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin, betastet mich und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe.
Auch Vers 40.
Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich wunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Sie aber reichten ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm und aß vor ihnen.
Jawohl. Also ganz klar sagt der Herr, dass er nicht ein Geist sei. Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen. Vers 39. Wie ihr seht, das ich habe. Ja, aber dann stellt man sich die Frage, wie geht denn das mit den verschlossenen Türen? Und der Herr ist gemäß Matthäus 14 auch vor der Auferstehung auf dem Wasser gegangen. Auf dem See Genezareth. Ja, das geht ja auch nicht normalerweise, ja? Denn die Wasserstoffbrücken zwischen den H2O-Molekülen, die brechen durch bei dem Gewicht, ja? Also Wasserläufer, das ist ein spezielles Insekt, das auf der Oberfläche gehen kann. Da reicht die Oberflächenspannung des Wassers, reicht, dass dieses Tier gehen kann. Aber ein Mensch kann nicht gehen. Nun, der Herr der Atome, für den ist es kein Problem, um die Wasserstoffbrücken einen Moment lang kürzer zu machen, stärker zu machen Und da konnte der Herr gehen. Und Petrus konnte auch gehen. Aber jetzt, wie ist es bei den Türen? Nun, aus der modernen Physik wissen wir, eine Türe besteht ja aus mehr Zwischenraum als Materieteilchen. Nur, eben die Materieteilchen sind hintereinander so dicht, dass es eben doch zu einem festen Körper kommt. So ähnlich übrigens wie das Weltall. Das Weltall besteht ja auch aus mehr Zwischenraum als wirklicher Materie. Aber aufs Ganze gesehen ist das Hintereinander der verschiedenen Galaxien doch so dicht, dass unsere Fähigkeit, alles im Weltall zu sehen, beschränkt ist. Weil es gibt Galaxien, die durch Galaxien verdeckt sind. Ja, die man also gar nicht mehr sichtbar machen. Wir sind heute mit den Möglichkeiten an eine Grenze gekommen, weil eben doch die Dichte im Raum letztlich ein Maß annimmt, wo man gar nicht mehr weiter kann mit Sehen. Nun, mehr Zwischenraum als Raum. Und für den Herrn der Atome ist es kein Problem, eben die festen Molekularverbindungen für einen Moment aufzuweichen, sodass man auch durch eine Türe gehen kann, genauso wie man durchs Wasser gehen kann. Ja? Also, ich sage das nur so, nicht um da irgendwelche Spekulationen abzulassen, sondern um zu zeigen, dass gedanklich die Tatsache, dass der Herr trotz verschlossenen Türen erscheinen kann, nichts zu tun hat mit der Konsistenz seines Körpers. Dass es ein wirklicher Körper war von Fleisch und Knochen. Also der Herr erscheint da wieder in der Mitte. Nun ist Thomas dabei und wird aufgefordert, den Herrn zu berühren. Übrigens, die Römer haben ja sehr unterschiedlich gekreuzigt. Sie haben Pfähle verwendet, sie haben Kreuze verwendet, sie haben mit Stricken die Gekreuzigten aufgehängt, sie haben genagelt, alles Mögliche. Es gab also eine große Variationsbreite, wie man das gemacht hat. Aber im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu können wir sagen, dass er genagelt wurde. Weil wir eben hier ausdrücklich Thomas hören, der sagt, Vers 25, es sei denn, dass ich in seinen Händen das Mal der Nägel sehe. Das ist Repetition. Wie kann man belegen, dass Christus an einem Kreuz und nicht an einem Pfahl genagelt wurde? Ich frage das deshalb, weil die Zeugen Jehovas und auch gewisse andere Extremgruppen, die verneinen, dass Christus an einem Kreuz gestorben ist. Wie können wir das biblisch belegen?
Den Querbalken, den er getragen hat?
Ja, und zwar Johannes 19, Vers 17. Lies du gleich vor, bitte. Johannes 19, 17.
Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigte sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.
Danke. Nun haben wir hier das Wort Kreuz, das ist wieder Stauros im Griechischen. Stauros kann bedeuten ein Pfahl, ein Kreuz, und hier bedeutet es das Patibulum auf Lateinisch. Das Patibulum, das war eben der Querbalken. Wenn Menschen gekreuzigt wurden und man ihnen quasi den Stauros gab zum Tragen, dann war das immer das Patibulum. Nicht der riesige Balken oder Baum wurde aufgelegt, sondern der Querbalken. Der Baum, also der Pfahl, wurde bereits an der Hinrichtungsstätte von Soldaten aufgerichtet und befestigt. Aber der Verurteilte konnte sein Kreuz tragen, aber dann war das Kreuz eben der Querbalken. Und die Tatsache, dass Johannes als Augenzeugen davon schreibt, dass Christus sein Kreuz trug, da trug er das Patibulum, folglich wurde er an einem Kreuz mit Querbalken gekreuzigt. Also Stauros, überall wo im Neuen Testament das Kreuz vorkommt, ist nicht eindeutig als Wort. Es kann Pfahl oder Kreuz bedeuten. Aber diese Stellen zusammen ergeben ganz klar, Stauros im Neuen Testament meint ein Kreuz. Ja, bitte, Herr Bauer.
Das sind also die Filme, die dieses Ereignis nachempfinden sollen, in diesem Punkt falsch, denn es wird ja gerade auch in dem letzten Film,
ja, wurde gezeigt, absolut,
wie er das volle Kreuz trägt.
Absolut.
Und in Jerusalem finden ja auch alljährlich diese
Prozessionen statt.
Prozessionen, die sind ja dann auch,
das ist alles sachlich falsch, ja, richtig. Übrigens auch die Darstellung, wie genagelt wurde, ist sachlich falsch. Es ist nämlich so, ich habe das auch schon, denke ich, erwähnt, man hat vor einigen Jahren bei Straßenarbeiten in Jerusalem eine Grabstätte so zufällig entdeckt mit einem Ossuarium, das ist so eine Knochenbox. So hat man im ersten Jahrhundert eben die Knochen der Toten untergebracht in den Grabstätten. Da hat man eine Knochenbox gefunden mit den Knochen eines Gekreuzigten. Und da war also noch ein Nagel drin im Fersenknochen. Etwa 10 cm lang. Den konnte man nach der Abnahme vom Kreuz nicht mehr entfernen, hat man ihn gleich gelassen für die Beerdigung. Und wir wissen sogar, wie der Mann hieß, das war Hans, der gekreuzigt wurde. Hebräisch Jochanan. Hans wurde gekreuzigt. Und zwar so, dass also der Nagel durch den Fersenknochen ging. Also man kann sich jetzt bei sich selber vorstellen, das heißt, von der Seite her wurde durch den Fersenknochen der Nagel eingeführt, auf der anderen Seite kam er raus und zwischen den Beinen hatte man den Pfahl. So wurde man ganz verrenkt aufgenagelt. Aber eben nicht so, wie man das auf den Bildern sieht, vorne in den Fuß hinein, ja. Oder irgendwie gekreuzt und so. Nein, in den Fersenknochen. Ich habe einen Schwager in den USA, der ist Fußchirurg. Und als ich damals in San Francisco mal mit ihm darüber gesprochen habe, hat er gesagt, das ist interessant. Weil der Fersenknochen ist ja so aufgebaut, dass er sehr viel Zwischenräume hat. Von daher ist es sehr einfach, einen Nagel durchzuschlagen. Aber die Zwischenräume sind so wunderbar strukturiert, dass dieser Knochen eine extreme Festigkeit hat. Das heißt also, man kann sehr gut einen Nagel durchführen und dabei zersplittert der Fersenknochen nicht. Und so verstehen wir also die Kreuzigung Christi viel besser und damit auch das Wort, das Gott an die Schlange gerichtet hat nach dem Sündenfall, dass der Same der Frau einmal kommen wird und der Schlange den Kopf zertreten soll. Und dann würde die Schlange ihm in die Ferse stechen. Der Schlangenbiss in die Ferse. Und das hat sich so realisiert, indem die Feinde Christi Nägel durch seine Fersenknochen trieben. Und dabei wurden die Knochen nicht zersplittert. Und so steht es ja auch in Psalm 34, Vers 20, dass eben kein Knochen von ihm soll gebrochen werden. Und was übrigens, ja?
Ja, genau, mit den Händen.
Ja, jetzt kommen wir zu den Händen. Auch die Darstellung von Nägeln so in der Handfläche, das funktioniert natürlich nicht. Das ist klar, unter dem Gewicht des Gekreuzigten würde das sofort durchreißen. Also der Nagel würde sofort durch die Handfläche alles aufreißen. Nein, was funktioniert, ist, wenn man den Nagel hier im Bereich gerade am Ende der Handfläche, beim Übergang zum Unterarm, da einfügt in der Mitte. Das hält. Aber das Schlimme ist, hier befindet sich ein ganz spezieller Nerv. Wenn man den verletzt, dann kriegt man einen der schlimmsten Schmerzen, die es gibt. Und zwar ist es so, wenn man den Nagel durchschlägt, das führt zu einer Lähmung, aber der Schmerz bleibt. Also unglaublich grausam. Wir können dazu noch ein Wort lesen aus Sacharja. Vielleicht zuerst Sacharja 12, Vers 10. Liest uns das jemand vor?
Aber über das Haus Davids und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben.
Jawohl, bis dahin. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das hat Bezug auf diesen Lanzenstich in der Seite. Das haben wir schon bei der Behandlung von Johannes 19 gesehen. Und jetzt Kapitel 13, Vers 6, da wird wieder auf diesen durchbohrten Rückbezug genommen.
Sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Dann wird er sagen, sie entstanden, als ich im Haus meiner Freunde geschlagen wurde.
Jawohl, diese Wunden in seinen Händen, das sind die Nägelmale des Gekreuzigten. Und David hat aufgeschrieben im Psalm 22, Vers 17.
Denn die Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.
Jawohl. Man bedenke, König David hat diesen Psalm geschrieben im 11. Jahrhundert vor Christus. Aber die Kreuzigung wurde erst von den Persern erfunden, viele Jahrhunderte später. Die Perser haben das dann den Griechen weitergegeben und die Griechen den Römern. Also zu der Zeit gab es die Kreuzigung gar noch nicht, und David schreibt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und dann noch eine Stelle aus Jesaja 49, Verse 14 bis 16.
Zion sagt, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht erbarmt über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, so werde ich dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet.
Ja, das reicht. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet, sagt Gott zu seinem Volk, zu Zion. Das hebräische Wort für einzeichnen ist chakak. Das ist nicht einfach so ein Zeichnen, sondern chakak wird gebraucht für das Eingraben, zum Beispiel in Fels. Und das passt natürlich zu den Wundmalen des Herrn. In meine beiden Handflächen habe ich dich eingegraben, eingezeichnet. Thomas sieht den Herrn und wir lesen gar nicht davon, dass er nun wirklich die Hände in seine Seite gelegt hat. Ja? Der Herr fordert ihn zwar auf, aber die Reaktion von Thomas ist, Vers 28, völlig überwältigt, sagt er, was? Mein Herr und mein Gott. Er sieht den auferstandenen Menschen, Jesus, vor sich und wird überzeugt, nicht nur von seiner Menschheit, sondern von seiner Gottheit. Mein Herr und mein Gott. Die Zeugen Jehovas, die Gottheit Christi leugnen, die sagen bei dieser Stelle, ja, Thomas hätte einfach zum Himmel hinaufgeschaut und dann gesagt, mein Herr und mein Gott. Aber da lesen sie nicht gut, denn es steht hier, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Dan Brown schreibt in seinem Buch Sakrileg, die Gottheit Christi, das sei eine Erfindung von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert nach Christus. Woher? Das lesen wir im Johannesevangelium. Und wir haben sogar ein Wir haben sogar ein Johannesevangelium, ein vollständiges, gerade aus dem Beginn des 2. Jahrhunderts. Also vielleicht ein paar Jahre nach dem Tod von Johannes. Haben wir eine Abschrift aus der Zeit. Also, da steht ja drin, mein Herr und mein Gott. Und auch in Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann Vers 14 und das Wort wurde Fleisch. Also die Gottheit Christi wird ganz klar in den Schriften des Neuen Testaments aus dem 1. Jahrhundert bezeugt und ist nicht eine Erfindung später aus dem 4. Jahrhundert. Aber die Leute, die lesen das und verschlingen diesen Unsinn und glauben es dann noch. Also man müsste doch eher sagen, nicht die Leute in der Antike waren allgemein so leichtgläubig, sondern sehr viele moderne Menschen sind unglaublich leichtgläubig. Nun, der Herr sagt zu Thomas, Vers 28b, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt, glückselig sind die nicht gesehen und geglaubt haben. Ja, Thomas durfte ein Augenzeuge sein des Auferstandenen. Er war von der ersten Generation der Christen. Aber die späteren Generationen haben dann Christus nicht mehr gesehen. Petrus schreibt sogar in seinem ersten Brief, als Rundschreiben verschiedene Regionen in der heutigen Türkei, da schreibt er im Jahr, können wir das aufschlagen, 1. Petrus 1, im Jahr 63, 64 nach Christus, also gut 30 Jahre nach der Kreuzigung, da sagt er, 1. Petrus 1, Vers 8,
ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Durch ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele.
Jawohl. Also er sagt von den Christen, die er anschreibt, in diesem Rundschreiben, ganz allgemein, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt ihr ihn. Ihr glaubt an ihn, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Das ist übrigens auch interessant, denn es gibt Christen, die meinen, Gott sendet da Visionen und Eindrücke und Bilder und man könne Christus sehen, das sollen wir anstreben. Schon damals, 30 Jahre nach der Kreuzigung, sagt Petrus, soll in einem Rundschreiben, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet. Hätte hier jemand protestieren können, ja bitte Petrus, wir haben doch so viele Bilder und Visionen und Eindrücke gehabt von Christus und du sagst, wir hätten ihn nie gesehen, natürlich haben wir ihn gesehen. Nein, sagt Petrus, ihr habt ihn nicht gesehen und glaubt trotzdem an ihn und glaubt an ihn, obwohl ihr ihn eben, liebt ihn und glaubt an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ja, der Herr sagt, dass in Gottes Augen sind diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, obwohl sie den Auferstandenen nicht gesehen haben, sind die eigentlich noch gesegneter. Das bedeutet dieses glückselig. Das ist ein Gesegnetsein aus Gottes Sicht. Glückselig sind die, die nicht gesehen und geglaubt haben. Das war das Normale, wenn wir so 2000 Jahre Kirchengeschichte überblicken. Denn fast alle Generationen, außer der ersten Generation, hat Christus nicht gesehen und trotzdem haben sie einen festen Glauben an den Auferstandenen bekommen. Aber eben, wir haben die Zeugnisse in der Bibel. Das Matthäus- und das Johannesevangelium, geschrieben von Augenzeugen selbst. Das Markus- und das Lukasevangelium, geschrieben von solchen, die viele Augenzeugen direkt konsultiert haben und das Material gesammelt haben. Auf diese Zeugnisse stützen wir uns ab. Und jetzt schreibt Johannes, so ganz am Ende seines Lebens, ums Jahr 95, warum er eigentlich dieses Evangelium noch geschrieben hat. Liest jemand Verse 30 und 31.
Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen.
Ja. Also das Ziel des Johannesevangeliums ist welches, mit anderen Worten gesagt?
Glauben zu bringen.
Ja. Also durch dieses Evangelium kann ein Mensch überzeugt werden, dass Jesus Christus wirklich Gottes Sohn ist. Ich habe gehört von einem Christen, der einem Nichtchristen eine Bibel schenken wollte, ein Neues Testament. Und der wollte eigentlich nicht. Und hat gesagt, ja weißt du, wenn du, ich nehme es schon, aber dann werde ich einfach aus den Seiten Zigaretten drehen. Und dann hat er gesagt, ich gebe es dir, aber du musst mir versprechen, dass du zuerst jede Seite liest, aus der du eine Zigarette drehst. Das hat er ihm versprochen. Und dann hat er Matthäus 1 gelesen, eine Zigarette gedreht und so weiter. Er hat das ganze Matthäus-Evangelium geraucht. Dann hat er das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium geraucht. Dann kam er zu Johannes und bei Johannes 3, Vers 16 hat er sich bekehrt. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da war fertig mit Bibelrauchen. Und das entspricht eben hier dieser Absicht, dass das ganz speziell geschrieben worden ist, dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus, das bedeutet der Messias, also der verheißene Erlöser, ist, der Sohn Gottes, und dass ihr, dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Ich mag mich erinnern, als ich auf dem Gymnasium war, hatte ich einen Schulkollegen, einen Mitschüler, der kam plötzlich mal zu mir eines Tages und sagte, also ich habe überhaupt nichts verstanden, ich habe die Apokalypse gelesen. Da habe ich ihm gesagt, ja gut, du musst nicht die Apokalypse lesen, die ist gar nicht für dich geschrieben. Die ist geschrieben für Knechte, Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Du bist kein Knecht, habe ich ihm erklärt. Ein Knecht ist jemand, der gehorcht, was Jesus Christus sagt. Für solche Menschen ist die Offenbarung, andere verstehen das gar nicht. Also wer nicht gehorchen will, der versteht die Offenbarung nicht. Aber du musst das Johannesevangelium lesen, denn das ist für dich geschrieben. Eben, weil es ausdrücklich gesagt ist, das ist der Zweck der Abfassung dieses Buches. Ja, gehen wir doch noch ein bisschen weiter zu Johannes 21. Wer liest Verse 1 bis 14? Vielleicht Peter.
Nach diesem offenbarte Jesus sich wiederum den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hinfischen. Sie sprechen zu ihm, auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht nun zu ihnen, Kindlein, habt ihr wohl etwas zum Essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Da sagt jener Jünger, welchen Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Schifflein, denn sie waren nicht weit vom Lande, sondern bei 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fische darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringet her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voller großer Fische, 153, auf das Land. Und wiewohl ihrer so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her und frühstücket. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du, da sie wussten, dass es der Herr sei. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und gleicherweise den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war.
Ja, vielen Dank. Nun haben wir eine weitere Erscheinung des Auferstandenen, aber an einem ganz anderen Ort. Wo waren diese Erscheinungen, die wir in Kapitel 20 hatten, örtlich?
Jerusalem.
In Jerusalem, also in Südisrael. Und nun sind wir da, wo? See Genezareth, das ist das gleiche wie der See von Tiberias. Tiberias ist ja eine Stadt am Ufer des Sees Genezareth, darum gibt es also so verschiedene Namen. See Genezareth, See Tiberias und so weiter. Warum gehen die Jünger jetzt plötzlich nach Galiläa?
Sie sollten ja dahin gehen. Das hat ja ihnen der Engel gesagt am Grab, dass sie nach Galiläa gehen sollten.
Ah ja, wo steht das? Ja, wir glauben nur, was wir lesen in der Bibel. Schlagen wir auf, Matthäus 28. Ja, da finden wir das leere Grab beschrieben und eine Engelerscheinung. Liest jemand Verse, lesen Sie gleich Verse 6 und 7.
Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen.
Aha. Hat also gestimmt, ja? Und wir haben noch früher einen Hinweis darauf, in Kapitel 26. Vers 32. Das war also am Vorabend der Kreuzigung. Gerade nach dem Abendmahl, nach der Einsetzung des Abendmahls. Bitte, liest jemand.
Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich vor euch hingehen nach Galiläa.
Ja, also das war ganz klar abgemacht. So gingen diese Jünger nach Galiläa. Aber eben der Herr war ja nicht da. Und wir lesen von wie vielen Jüngern, die da beieinander waren? Sagen wir es ganz kurz zusammen. Ja, sieben, nämlich welche?
Petrus und Thomas.
Petrus und Thomas, jawohl.
Nathanael.
Johannes. All die Söhne des Zebedäus, das sind? Jakobus und Johannes. Und noch zwei weitere, die nicht mit Namen genannt sind. Fischen weggeholt und ihm den Auftrag gegeben, Matthäus 4. Er soll Menschenfischer werden. Und jetzt, nach der Kreuzigung des Herrn, geht Petrus wieder so. Nun, Vers 3, Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hin fischen. Er geht wieder zurück in seinen alten Beruf. Er war ja Fischer am See Genezareth. Und der Herr hat ihn von... Ich habe mich so daran erinnert, als ich vor kurzem hörte von einem Prediger, der jahrelang einen treuen Dienst getan hat und irgendwie hat er persönliche Probleme bekommen und jetzt ist er Lastwagenchauffeur geworden für Coca-Cola. Ah, gäbe es nicht noch was anderes zu tun, als jetzt für Coca-Cola zu arbeiten. Da müsste doch wieder eine Wiederherstellung und Einsetzung in den Dienst geschehen. Und genau das finden wir hier bei Petrus. Er wird hier in dem Abschnitt, den wir noch nicht gelesen haben, das sehen wir dann das nächste Mal, wenn wir weiterfahren, da hat der Herr Petrus wieder ganz neu in den Dienst eingesetzt und wiederhergestellt. Ja, wir müssen immer denken, dieser Simon Petrus war ja innerlich so belastet dadurch, dass er den Herrn am Tag der Kreuzigung oder in der Nacht davor so verleugnet hatte, ja. Also, irgendwie hat es da schon etwas Frustriertes drin in diesem Satz. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe hinfischen. Und dann haben sie überhaupt keinen Erfolg. In jener Nacht fingen sie nichts. Nun, wenn man diesen Fischerbericht, und wir haben ja viele Fischerberichte in den Evangelien, studiert, da kann man also ganz interessante Dinge entdecken. Da werden so viele technische Details über das Fischen erzählt, und nicht über das Fischen allgemein, sondern über das Fischen im See Genezareth. Denn das ist nicht dasselbe wie irgendwo. Da hat ein Jude, der jahrzehntelang wohl Fischer war im See Genezareth, so ein Pionier im Kibbutz, hat ein Buch geschrieben, Mendel Nun, der See Genezareth und die Evangelien. Archäologische Forschungen eines jüdischen Fischers. Sensationell. Der kommt als Jude, als Nicht-Christ, kommt er zum Schluss. Das ist ganz gewaltig, diese Informationen, diese Details über das Fischen in den Evangelien, die stimmen einfach genau mit der Situation dort überein. Und so etwas könnte niemand schreiben, der nicht wirklich dort ein Spezialist war am See Genezareth. Das heißt, die ganzen bibelkritischen Ideen, man hat ja zum 19. Jahrhundert haben wir gesagt, das Johannes-Evangelium ist eine Fälschung, vielleicht so etwa 180 nach Christus. Das war die Tübinger Schule mit Bauer, die solches Zeugs verkündigt hat. Aber später haben wir ja dann Handschriften gefunden, die Jahrzehnte älter sind, als was Bauer meinte, das sei das Datum der Abfassung. Ja gut, aber das ist absolut unmöglich, denn gerade diese Fischereiberichte sind im Detail so exakt, dass man sagen muss, nein, das waren Leute, die das genau verstanden, und zwar am See Genezareth. Nun, Johannes war einer dieser Fischer vom See Genezareth. Und gerade in diesem Abschnitt da haben wir einen Bericht, der in den Details genau übereinstimmt, wie man fischt mit Spiegelnetzen im See Genezareth. Die Evangelien erwähnen verschiedene Netze, also die Methode mit dem Spiegelnetz, dann die Methode mit dem Wurfnetz, die Methode des Schleppnetzes. Und es scheint, also das ist der einzige Bericht aus der Antike, wo man so detailliert das Fischen mit einem Spiegelnetz findet, da in den Evangelien und gerade in Johannes 21. Also die Fischerei ist ein ganz tolles Argument für die Echtheit der Evangelien. Ja,
bitte? Das versteht man unter einem Spiegelnetz.
Ich werde das nächstes Mal etwas ausführlicher erklären, weil wir werden ja gleich zum Schluss kommen. Ja, dann werde ich vielleicht auch noch einiges sonst noch erzählen über Netze in den Evangelien. Aber was vielleicht noch interessant ist, in dieser kurzen Zeit, der Bericht sagt ja, sie waren am See Genezareth, am See Tiberias. Aber wo waren sie? Wo haben sie gefischt? Und man kann es herausfinden, und zwar aus der Zeit, das war ja April, um das Passafest herum, ja, kurz nach der Kreuzigung. Und Petrus fischt da 153 große Fische heraus. Da ist sofort klar, welcher Fisch das ist. Es gibt nämlich nur einen großen Fisch im See Genezareth, der in Schwärmen schwingt. Und das ist der Muscht. Oder man sagt auch der St. Petersfisch. Das ist wunderbar. Das ist ein tropischer Fisch, also den man normalerweise nur in den Tropen findet, aber der lebt im See Genezareth. Und zwar kann er das dank 7 heißer Quellen, die es ganz nahe bei Kapernaum gibt, bei dem Ort, der Tabqa heißt. Tabqa ist eigentlich ein arabisches Wort, oder arabisch verändertes Wort, das bedeutet 7 Quellen. Und diese heißen Quellen, da bei Kapernaum, die ermöglichen es dem Muscht, dem Petersfisch, eben im Winter, wenn der See Genezareth ganz kalt wird, sich dort wohl zu fühlen. Gerade im Gebiet von Kapernaum, da wo übrigens Petrus ja wohnte. In den Evangelien haben wir ja die Schwiegermutter, die ein Haus hatte in Kapernaum. Also das macht ganz klar, dass wir da im Bereich sind bei Kapernaum, da wo Petrus herkam. Übrigens speziell noch beim Muscht ist folgendes, man kann das Rückgrat sehr, sehr einfach entfernen und er hat fast keine Geräte. Das ist sehr toll für mich, weil Ich fürchte mich immer vor Geräten beim Fischessen, aber Muscht ist also ganz ideal. Es gibt noch natürlich im Ganzen 18 Fischarten in biblischer Zeit im See Genezareth. Und gibt es noch mehr große Fische, zum Beispiel einen besonders großen Fisch, etwa 1,80 Meter wird der. Und das kann er aber nicht sein hier, weil der hat keine Schuppen. Und Juden dürfen nach 3. Mose 11 nur Fische essen, die Schuppen und Flossfeder haben. Also da kommt gar nicht in Frage. Drum sind wir hier ganz klar auf den Muscht bezogen. Und eben im April ist das gerade im Gebiet da, wo er sich wohlfühlt, bei Kapernaum. Ja, also da werden wir nächstes Mal weiterfahren. Ich werde dann noch ein paar weitere Details sagen. Aber vielleicht noch, was die geistliche Botschaft hier ist, die wir noch mitnehmen können. Petrus hat also mit seinen Freunden zusammen absolut keinen Erfolg. Und dann kommt der Auferstandene. Und vom Ufer aus sagt er, ihr müsst es so und so machen. Und sie waren bereit, dem Herrn zu gehorchen. Obwohl sie Spezialisten waren. Insbesondere Petrus und Jakobus und Johannes. Er gehorcht und dann gibt es Frucht, gibt es Resultate. Und zwar große Resultate. Und so ist es auch für uns. Wir haben den Auftrag, als Gläubige den Missionsauftrag zu erfüllen. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, sende auch ich euch. Ja, 2021. Und da kann man auch sehr frustriert sein, je nachdem, man fängt nichts. Aber da ist es wichtig, dass wir nicht auf uns vertrauen und auf unsere Methodik und so weiter, sondern dass wir einfach hören, was sagt der Herr? Wo sollen wir arbeiten? Und er kann uns an die Stellen führen, wo es etwas gibt. Ja? Und der Herr hat ihnen gesagt, so werft das Netz dort aus und genau dort war ein Muschschwarm. Ja? Und da haben sie so großen Erfolg gehabt. Und so können wir eben auch Erfolg haben, wenn wir, also Erfolg in Anführungsstrichen, können wir eben Resultate sehen, wenn wir gut auf den Herrn hören und nicht auf uns selbst vertrauen. Das können wir so als geistliche Botschaft in diesem Abschnitt noch mitnehmen.
Hat die Zahl irgendeine Bedeutung?
Ja, aber da möchte ich auch nächstes Mal darauf eingehen. Vielleicht vorab 153 wieder so speziell erwähnt, darum ist die Frage eben absolut auf der Hand liegend. Man kann 153 aufteilen in 12 mal 12 und 3 mal 3.
Ich hatte eigentlich an 3 mal 51 gedacht, aber...
Ja, gut, ist auch interessant, aber wir können vielleicht nächstes Mal dann noch mehr darauf eingehen. Ja. Jetzt sollten wir doch zum Schluss kommen und wir haben noch ein paar wichtige Dinge zusammen zu besprechen. Nämlich erstens mal das Thema nach dem Johannesevangelium. Ich habe mal vorgeschlagen, wie wäre das mit messianischen Psalmen? Also Psalmen, die speziell auf Christus hinweisen. Oder gibt es noch dringende andere Wünsche?
Oder Vorschläge.
Vorschläge meine ich, ja?
Von Ihnen.
Aha. Ja, also das war mal ein erster Vorschlag. Ein zweiter Vorschlag wäre, oder messianische Prophezeiungen überhaupt so, von Anfang der Bibel bis Malachi? Ja, noch besser als nur Psalmen. Ich meine, aber dann kommen wir auch auf die Psalmen. Aber die Reaktion war, glaube ich, ziemlich deutlich. Kann ich das so nehmen?
Ja.
Dann wollen wir also messianische Prophezeiungen im Alten Testament. Gut, nehme ich das gerne so auf.